Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Der Schauspieler Burkhard Klausner ist mein Gast. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag, Herr Klausner.
Guten Tag.
Wo fühlen Sie sich eigentlich am wohlsten? Vor der Kamera, auf der Bühne, in der Kneipe oder segelnd auf See?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Das ist überhaupt nicht zu beantworten. Sagen wir mal im Bett. Naja, klar, aber Sie wollen jetzt in der Zuspitzung, Sie wollen ein Ranking, Sie wollen eine Hitparade. Was macht er am liebsten? Und da muss ich passen, da ziehe ich mich ins Bett zurück. Ich mache alles so gerne, dass ich das natürlich nicht gegeneinander bewerten will. Also ich gehe auch gerne segeln, ja.
Im Gespräch hier der Schauspieler Burkhard Klausner. Herr Klausner, von einer Band gefeiert werden, einen eigenen Song bekommen. Wie würden Sie mit so einer Verehrung umgehen?
Mir ist alles recht, was nicht in Hass ausartet.
In diesem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, da ist es ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ob es eigentlich um den Schauspieler geht oder um die Rolle, die da bewundert wird. Sich mit Rollen identifizieren bzw. mit den Rollen identifiziert werden. Wie kommen Sie damit klar?
Ich will mal so sagen, ich bin eigentlich ein bisschen ein Spezialist in meinem Beruf. Ich werde manchmal für schwierige Aufgaben geradezu gesucht. Und das sind dann oft Rollen, die man nicht so ohne weiteres mit dem Macher in eins legt. Also natürlich gibt es das. Ich habe zum Beispiel, als wir mit dem Weißen Band, das ist ein Film von Michael Haneke, in Amerika waren, zur Oscar-Verleihung, der uns aber dann nicht verliehen wurde, gab es so eine Art Vorveranstaltung und da trat ein amerikanischer Herr, der in dem Film war und in der anschließenden Diskussion auf mich zu und sagte, für ihn habe ich mich so gefürchtet, dass ich gesagt habe, mein Lieber, das ist ja entsetzlich. Ich hatte gehofft, dass ich nie wieder als Deutscher einem Amerikaner Angst einjage. Das geht zu weit. Also fürchten Sie sich nicht vor mir, sondern allerhöchstens
vor dem Pastor, den ich da spiele.
Vor der Rolle, die da vor diesem dunklen Pastor, der da auftritt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben den Haneke-Film schon angesprochen. Spontan erinnern sich wahrscheinlich viele beim Namen Burkhard Klausner eben genau an diese Rolle von diesem strengen Pastor im Weißen Band. Oder aber auch an Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt, der Eichmann anklagen wollte. Oder jetzt aktueller an den alten Brecht. Vom Brilleur, ne? Das sind ja sehr interessante Charaktere, weil sie ja auch so eigentlich auf eine gewisse Weise die deutsche Geschichte abstecken. Ist das so ein? Sie haben eben gesagt, Sie wären gerne für schwierige Rollen genommen, aber das ist ja eben auch so geschichtsträchtig.
Ist ja, das ist ja durchaus nicht einfacher, wenn es Geschichts, wenn es historisch tatsächlich gelebt habende Figuren sind.
Ist das wichtig für Sie bei der Auswahl?
Nein, überhaupt nicht. Das würde ich nicht sagen. Also es kommt immer darauf an, ob die Aufgabe interessant ist. Die kann interessant sein bei einem fiktiven Charakter oder auch bei einem nicht fiktiven Charakter. Aber die deutsche Geschichte als solche sowieso, da bin ich ja quasi im Panoptikum gleich mittendrin als Schauspieler, der sowas spielt. Denn natürlich hat unsere deutsche Geschichte sehr viele Aspekte, die zu erzählen sich lohnen. Da ist ein großes Feld zu beackern. Das ist natürlich auch ein großes Plus. Also ich habe das immer gesucht, auch in der Tat, oft genug, weil es so interessante Geschichten in dieser Nation gibt, wie ich sie bei anderen Völkern bestimmt finden würde, wenn ich dazu Zeit hätte,
vor lauter
deutscher Geschichte nachzugucken. Ja. Aber zum Beispiel, was jetzt im englischen Parlament sich abspielt.
Welche Rolle hätten Sie denn da gerne?
Schöner nicht vorstellbar. Ich würde, glaube ich, jeden spielen wollen. Das sind ja sowieso die außergewöhnlichsten Typen, will ich mal sehr, aber nicht despektierlich sagen. Ob das Johnson ist mit seiner unfassbaren Unbekümmertheit, die einfach mit dem Kopf durch die Wand will, ob das der Speaker ist, ob das Ray Smoke ist, dieser selbsternannte oberkonservative Traditionalist. Das ist einfach ein Volk von irrsinnigen, interessanten Sonderlingen. Herrlich, 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 herrlich. Ich habe die Engländer immer geliebt. Sie mögen alle zu mir kommen.
Warten wir mal auf die nächste Rolle, die wir da mit Ihnen sehen. Das kann ja wirklich sehr spannend werden. Ansonsten, die ich jetzt aufgezählt habe, das waren ja vor allem so, ja, da ging es immer so um Autorität. Um Autorität, die man ausübt, autoritär sein, ja. Oder aber auch sich gegen Autoritäten auflehnen. Diese Extreme ja auch beides. Ist das ein Zufall, dass Sie dafür ausgesucht werden?
Ich weiß nicht, ob das Zufälle gibt ja nicht, haben wir immer gesagt. Und mir ist es jedenfalls nicht unwillkommen. Also das hat alles ganz gut gepasst. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, die Finger hätte ich lieber von dem und jedem lassen sollen. Ich habe natürlich auch viel an dieser Auswahl mitgewirkt und viel davon selber zu verantworten, weil ich eben, ich gestehe es, vieles nicht gemacht habe, was man an mich herantrug, weil es mich nicht so interessiert hat und weil es mir nicht in meine Interessenlage reinzupassen schien.
Können Sie sagen, wonach Sie eine Rolle aussuchen? Also Interesse haben Sie jetzt.
Naja, also eine gut erzählte Sache muss das sein, finde ich. Und sie muss auch, vor allem muss sie glaubwürdig sein, finde ich. Das ist das alleroberste Ziel. Es muss eine glaubwürdige Charaktere müssen es sein und es muss gut geschrieben sein. Ein gutes Drehbuch ist Literatur.
Das waren jetzt vor allem Filmrollen, über die wir geredet haben. Mhm. Am Theater haben Sie in Stücken, von allen, Schiller, Tschechow, Sie haben aber auch Thomas Brasch gespielt, Sie haben Jasmina Reza gespielt, Brecht natürlich gespielt, Kleist gespielt. Gibt es eine Lieblingsrolle?
Ich glaube, eine meiner Lieblingsrollen, wenn ich die, das hängt dann oft ja auch mit der Inszenierung zusammen, also wie ist das umgesetzt, nicht nur von der Geschichte, die da erzählt wird, war Der Menschenfeind von Molière in Zürich unter der Regie von Werner Dügelin, dem großen alten Mann, der inzwischen mit 89 immer noch an seine nächste Inszenierung denkt, so soll es sein. Aber das war einfach eine rundum beglückende Arbeit, weil erstens diese Geschichte vielleicht auch ein bisschen was mit mir zu tun hat, mit dem, der sich sehr schnell und nicht zu seinem Vorteil oft sich außerhalb der gepflogenen der Konventionen stellt oder vielleicht sogar der Gesellschaft. Dieser Menschenfeind ist ja geradezu verstiegen. Also das bin ich natürlich nicht. Ich bin da gar nicht verstiegen. Ich bin da unglaublich umgänglich. Aber zusätzlich kam hier eine Sprache, eine Übersetzung, das ist ja eigentlich ein französisches Stück, von Arthur Luther aus dem frühen 20. Jahrhundert, die so elegant war und so gleichzeitig so heutig und so modern gefasst, die das Versmaß erhalten hat, den Reim erhalten hat des Alexandriners und trotzdem wie flüssiges Alltagsdeutsch behandelt werden konnte. Es war grandios. Es hat unglaublichen Spaß gemacht.
Da haben Sie jetzt Sprache erwähnt. Sprache ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Also ob es jetzt auch die französische oder die englische oder die deutsche Sprache ist, fällt auf, wie Sie in Dialekten sich bewegen. Ich meine, gut, muss man als Schauspieler wohl auch können, aber man merkt doch, dass es Ihnen auch sehr wichtig ist. Sie haben eben das Versmaß erwähnt.
Ja, zum Beispiel. Also Sprache charakterisiert ja erstens sehr genau und lässt tief blicken, gewissermaßen. Außerdem ist Sprache Musik. Sprache sind Töne, eigene, merkwürdige, fremdartige. Und das macht sich immer bezahlt. Man sieht es zum Beispiel sehr schön daran, wenn man ein Lied nachsingt, was man kennt, was man mag, und man weiß den Text nicht, ist man 10-mal begeisterter, wenn man auf einmal weiß, wie der Text dazu heißt, weil es nämlich dann ein neues erst das richtige Lied nämlich ist. Also Sprache, ja, muss sein.
Seit 1971 steht Burkhard Klausner auf der Bühne. Seit den 80er Jahren ist er in Filmen zu sehen. Sie haben als 20-Jähriger Theaterwissenschaften studiert und sind dann ziemlich schnell allerdings an die Max-Reinhardt-Schule gegangen und haben sich als Schauspieler, also haben Schauspiel dann gelernt. Gab es eigentlich auch mal einen anderen Berufswunsch als Schauspieler?
Vielleicht ganz kurz wollte ich mal Detektiv werden, aber nur, um sich dafür verkleiden zu können, was der Schauspielerei wieder viel näher kommt als der Detektiverei.
Schauspieler sein hat sich dann durchgesetzt. Sie sind in Berlin-Friedenau geboren, in einer Gastwirtsfamilie. Welche Rolle hat denn da das Theater oder Kultur eigentlich gespielt?
Naja, man muss schon sagen, in meiner Familie gab es keine Künstler. Es gab nicht wie in anderen Familien von Schauspielerinnen oder Schauspielern, wo die Eltern das schon gemacht haben und Großeltern, was weiß ich. Es gab niemanden, der künstlerisch tätig war, auf Generationen zurückgesehen. Insofern spielte das gar keine Rolle. Es spielte eine gewisse Rolle, dass meine Eltern interessiert waren.
Also viel ins Theater gingen.
Ins Theater gingen mehr meine Mutter als mein Vater und er interessierte sich mehr für Musik und ja, sowas.
Aber in dem Lokal zum Klausner, da trafen sich ja durchaus Menschen aus der Kultur.
Ja, natürlich. Ich glaube, das muss man so sagen, das Gesellschaftliche am Künstlertum, das in der Öffentlichkeit stehen, das Wirt sein, Gastgeber sein, vor Menschen treten, mein Vater hier zum Beispiel gerne reden, das war faszinierend und das hat mich auch erreicht. Das habe ich irgendwie verstanden. Und die Gäste, die dann nach dem Krieg in der Grollmannstraße verkehrten. Das waren illustre Leute von Heinrich Lübke über Willy Brandt zu Kurt Jürgens und Romy Schneider. Das ist dann schon natürlich wirklich was Besonderes. Die habe ich gar nicht erlebt.
Durften Sie da nicht hin? Oder?
Hatten wir, nein, so. Nichts. Die Kinder hatten im Geschäft, wie es so schön hieß, nichts verloren, zumal diese Art von Gästen nicht mittags kamen, sondern abends. Insofern habe ich das auch als Kind gar nicht gewusst. Ich kannte auch die Namen zum Teil gar nicht. Ich habe das erst durch das zum Glück erhalten gebliebene Gästebuch erst kapiert. Und da ich dann später natürlich die Namen ganz anders kannte, habe ich unfassbar drauf geschaut und gesagt, was die waren da alle.
Sie sind 49 ins Nachkriegs-Berlin geboren. Haben Sie da Erinnerung?
Nachkriegs-Berlin hatte ja zwei Gesichter. Das eine, was erhalten geblieben und das andere, was nicht erhalten geblieben war. Das Letztere war natürlich das, in dem ich aufwuchs, weil die Familie hat einen Teil des Vermögens über den Krieg retten können. Und wir lebten ganz schön, irgendwie so ein bisschen im Grünen und am Wasser auch, habe ich mich getummelt. Und das, was dieser unfassbare Krieg da hinterlassen hat, habe ich immer nur im Vorbeifahren gesehen. Das hat sich natürlich trotzdem eingebrannt, interessanterweise natürlich als Normalität. Ein Kind sieht ja seine Umgebung, in die es hineingeboren wird, als normal an.
War Krieg ein Thema in Ihrer Familie?
Muss es wohl gewesen sein, aber daran habe ich keine genaue Erinnerung. Dass die Häuser nicht immer so aussahen, wird bestimmt thematisiert worden sein. Aber was man oft vergisst, das vorherrschende Gesprächsthema oder auch Gefühl der Jahre nach dem Krieg war natürlich vor allem Glück, dass man überlebt hatte. Denn bis zur letzten Sekunde, ich habe versucht, das ja auch in meinem Buch, der es ich geschrieben habe, zu beschreiben, bestand natürlich Todesgefahr.
Das Buch nimmt ja genau diesen Teil eigentlich auch auf. Vor dem Anfang heißt es. Also Sie sind quasi nach dem Anfang geboren und da blicken Sie dann letztlich zurück auf die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Weil Sie gerade sagen, das Glück überlebt zu haben. Ich meine, Sie sind nun tatsächlich geboren, kurz nachdem die Berlin-Blockade aufgehoben ist. Also was für ein Gefühl haben Ihre Eltern Ihnen eigentlich vermittelt, da auf dieser Insel zu sitzen? Ein Gefühl des Gerettetseins, des Eingebettetseins oder ein Gefühl der Sicherheit oder ein Gefühl der Unsicherheit? Wissen Sie das noch?
Naja, das weiß ich noch ganz genau. Also es war natürlich in erster Linie ein Gefühl der Unsicherheit. Denn die ganzen Krisen um Berlin produzierten nichts anderes, als dass meine Mutter in Tränen ausbrach und sagte, jetzt gibt's Krieg. War der Eindruck, den die allermeisten haben mussten nach verschiedenen russischen Ultimaten von Khrushchev 1958, nach der Ungarnkrise 1956, nach der Kuba-Krise und natürlich erst recht nach dem Bau der Mauer und selbstverständlich auch nach der Luftbrücke. Daher rührt selbstverständlich für West-Berlin die extreme Bewunderung der Amerikaner. Das hat ja nie aufgehört.
Die Sie auch inhaliert haben in der Familie, oder wie war das?
Och, inhaliert. Warte mal, also geraucht habe ich noch nicht. Was habe ich denn inhaliert? Das habe ich, glaube ich, nicht inhaliert. Aber für mich waren die, weil wir da auch in der Nähe wohnten, von so großen Kasernen, Armeekasernen in Lichterfelde. Und gerade eben erst hat ein damaliges junges Mädchen, was bei uns im Haushalt half, aus Amerika mir geschrieben, unfassbarerweise über die Jahrzehnte ist da wieder eine Verbindung entstanden. Die hatte einen GI geheiratet und war dann nach Amerika gegangen mit dem für Amerika sehr wichtigen Namen Brunhilde. Und die hatte also die Verbindung aufgebaut zu den schmucken Jungs.
Und dann bekamen Sie da direkt was quasi mit, ja? Die haben sich richtig kennengelernt, also persönlich.
Es war vor allen Dingen, also in Berlin gab es natürlich kein Militär mehr nach dem Krieg. Man sah höchstens schlecht gelaunte Pförtner und Polizisten. Und da waren die in weißen T-Shirts und kurzen Hosen mit Sneakers befußten Ami-Soldaten, die da morgens ihre Joggingübungen machten. Ein größeres Gegenbild war nicht vorstellbar. Die waren lässig, die grinsten. Die waren irgendwie total freundlich, vor allem natürlich zu Kindern. Und es war vollkommen klar, es geht auch anders. Das hätte man ja als Deutscher sowieso noch nie früher nicht gedacht, dass es auch anders geht. Und sogar heute sieht man, wenn man nach Amerika kommt und merkt, wie die Leute miteinander umgehen und mit einem selbst umgehen, dass Freundlichkeit im Umgang nicht ein Nebenprodukt und irgendwas, was man so zur Kenntnis zu nehmen hat, ist, sondern eine Kulturleistung, die die Deutschen bis heute nicht wirklich geschafft haben.
Also Das war so der erste Eindruck oder der auch bis heute geblieben ist von den Amerikanern. Wann wurden Sie politisch?
Ich? Schon ganz früh vielleicht, wenn man das weit fassen will, weil ich hatte eine große Affinität zum Radio. Deshalb komme ich auch heute sehr gerne her, weil natürlich ist auch Ihr Sender einer, den ich jeden Tag höre. Und das Radio war auch in den 50er, 60er Jahren das Medium Nummer eins natürlich. Und meine Großmutter, die meistens bei uns wohnte, hat mich da so in verschiedene Sendungen beim Hören begleitet und mir Sachen erklärt. Und ich habe sehr gerne Kabarett zugehört, weil die Stachelschweine oder die Insulaner, auch die Münchner Lach und Schieß, hatten für ein Kind vor allem den Effekt des Grand Guignol, des Komikertheaters. Die politischen Inhalte habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber wie die zum Beispiel Politiker nachgemacht haben, wie der berühmte Achim Striezel, den heute keiner mehr kennt, Willy Brandt oder Franz Josef Strauß nachmachte, das hat mich umgehauen. Das war wunderbar. Und so ergaben sich auch politische Konnotationen. Weil wenn man jemanden nachmacht, muss man ja irgendwas erzählen können. Also habe ich das schon sehr früh in mich aufgenommen. Dann war der Besuch von John F. Kennedy in West-Berlin mit seinem berühmten Ausspruch, ich bin ein Berliner. Das zog 63. natürlich erstaunliche Kreise, auch für den kleinen Burkhardt. Und ja, es ist erstaunlich, was es für bemerkenswerte Ereignisse im Leben eines Menschen gibt. Und das wäre vielleicht eine tolle Aufgabe. Wir fragen mal so eine Reihe von Leuten ab, was war in deiner Zeit zwischen dem 8. und dem 18. Lebensjahr, was waren die prägendsten Ereignisse? Dazu gehört bei mir natürlich die Mondlandung, das ist ganz klar. Und es gehört, und alles mögliche andere.
Welche Musik hat Sie geprägt, Burkhardt Klausner?
Welche Musik hat Sie geprägt?
Weil wir gerade so eine Cover von Elvis gehört haben.
Ja, also Elvis war noch nicht so richtig mein Gebiet. Das war auch ein bisschen zu verrufen sogar schon in so einem bürgerlichen Haushalt. Also es kostete mich ja schon große Mühe, ein Mickey-Maus-Heft in Ruhe lesen zu dürfen, weil das eben auch unter Umständen schon hart an den Schund grenzte. Aber das haben sie durchschaut, meine Eltern, das ist doch besser gemacht. Eigentlich fängt ja mit der Pubertät erst der Blitzeinschlag von Musik an. Davor nimmt man die Dinge so wahr. Also ich habe sehr viel Boogie-Woogie gehört, durch Brunhilde eben auch, das Hausmädchen. Ich habe die Vorphase der Popmusik oder die Übergangsphase vom Nachkriegssound des Swing bis zum Eintritt in den Rock'n'Roll. Diese Phase habe ich auch wahrgenommen. Da gibt es ganz wunderbare, abseitige Lieder. Alle klasse und alle Englisch, das muss ich dazu sagen. Also
Englisch war Ihre Sprache.
Heide Röslein ist mir fremd, kenne ich nicht, habe ich nicht singen müssen auch. Und meine Oma hingegen, meine Großmutter, kannte noch etwas, was heute kein Mensch mehr kennt und was man nur noch aus der Literatur hört manchmal, die sogenannten Küchenlieder. Das waren schon auch Volkslieder zu nennende Dienstbotenmusiken. Das bekannteste, das kennt nun doch noch jeder. Sabinchen war ein Frauenzimmer, gar treu und tugendsam. Sie lebte still und dünn und immer bei ihrer Dienstherrschaft. Also Sie sehen schon, der Text ist nicht mehr ganz ding. Da kam aus treuen Briezen, und das werde ich nie vergessen, da habe ich diesen Namen zum ersten Mal gehört und lange darüber nachgedacht, warum das so heißt. Ein junger Mann daher, der wollte Sabine besitzen. Was das bedeuten konnte, war mir auch dunkel. Und war ein Schuhmacher.
Man musste
das so betonen, sonst hätte sich's nicht mit daher gereimt. Das sind Küchenlieder und da gibt es die unglaublichsten Sachen. Und die kamen ja aus dem Rheinischen, meine weiblichen Vorfahren. Und da haben die das eben alles mitgebracht. Ja, aber das hat sich bei mir
eingeprägt,
nur
am
Rand abgesetzt. Ja.
Machen wir mal einen größeren Sprung von dem Kind. Sie müssen sich nicht gleich aufsetzen, nur im übertragenen Sinne einen Sprung. Zum Studium. Sie waren zwischendurch mal in München. Zum Studium sind Sie wieder nach Berlin gekommen. Schauspielausbildung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Berlin. Sie haben von Ihrer Amerika-Zugewandtheit gesprochen. Die erste Rolle, die Sie gespielt haben, ging aber in eine ganz andere Richtung. Das war ein Anti-Vietnam-Krieg-Stück, Pinkville von Josh Tabori. Da ist ja offenbar eine Menge zwischendrin passiert an politischer Bildung, oder?
Naja, ich konnte so ein Angebot, selbst wenn ich politisch ganz anderer Meinung gewesen wäre, was ich nicht war, weil natürlich war der Vietnamkrieg eine Zumutung und das war ein so interessantes Projekt. Da haben wir natürlich von unserer Schauspielschule aus, das war der zweite Jahrgang, haben wir natürlich gesagt, klar, da machen wir mit.
Aber ich habe jetzt gerade gedacht, bisher haben wir dem versucht nachzuspüren, was so an gesellschaftspolitischer Auffassung so da war.
Ja.
Mit dem Anfang des Studiums der Schauspielerei, eben in dieser Zeit, Ende der 60er, vor allem Anfang der 70er in Berlin, das war ja durchaus eine kochende, brodelnde Zeit. Da sind Sie ja mitten reingekommen und dann auch in diese Theaterkonstellation. Sie waren an der Schaubühne, Sie waren im Schillertheater. Was war das für ein Lebensgefühl?
Wie sich das angefühlt hat? Toll, tolle Frage. War praktisch nicht zu beantworten. Aber wir haben ja noch eine Stunde Zeit nur für diese eine Antwort.
Ja, dann fangen Sie an.
Genau, da fangen wir mal beim Eintritt in das Erwachsenenleben und beim Eingang ins Studentenwohnheim Schlachtensee, ins Studentendorf an. In der Nacht, bevor ich dort einzog, hatten die davor in Männer- und Frauenhäuser getrennten Etablissements sich revolutionär vermischt und mit einem Schlag wohnten Frauen und Männer im selben Haus und also auch in denselben Bädern. Und als ich da mein kleines Waschbeutelchen in bayerisch-konservativer Manier abstellen wollte, trat ich 6 nackten Frauen entgegen, woraufhin ich einen schweren Schock bekam und sagte, Entschuldigung, nein, nein, komm rein. Das konnte ich nicht verstehen. Das war eine Überforderung des konservativ aufgewachsenen Dörflers. Die war schwer zu überwinden. Natürlich, irgendwann geht das dann am Ende ganz schnell. Aber die Zeit in ihrer auch Selbstüberforderung, aber in ihrem unbedingten Willen, Neues zu produzieren, Neues auszuprobieren, zuzulassen, lieber Fehler zu machen, als Fehler zu vermeiden, Politik und Eros zu vermischen, alte Autoritäten unter allen Umständen und wenn möglich gleich alle Autoritäten abzuschaffen, das führte zu einem Hochgefühl an Überlegenheit, an Aufbruchsenergie und dann eben leider auch an Arroganz und bis zu einem gewissen Grad Verstiegenheit, die sich dann später eben leider auch verbrecherisch zuspitzte in zum Beispiel der Gründung einer sogenannten selbsternannten Roten Armee-Fraktion.
Da beschreiben Sie die ganze Generation.
Ja, das ging jetzt schnell.
Und wenn Sie auf sich gucken, weil die das mit der Arroganz und der Überstiegenheit...
Ich bin sozusagen mit dem blauen Auge davongekommen. Ich kenne viele, die hatten kein Glück. Die sind manchem erlegen, was an Verführung auf dem Weg lag. Das No-Risk-No-Fun-Prinzip wurde auf jeden Fall spätestens da auch geboren. Und klar wollte jeder auch gefährlich leben. Aber ich wollte nicht zu gefährlich leben. Vielleicht hat der kleine spießige Restanker mich um manches herumgebracht. Das ist ein vollkommen schiefes Bild, weil mit dem Anker liegt man ja eigentlich fest.
Ja.
Aber die Zeitströmung, die geht dann an einem vorbei. Das war dann, jetzt stimmt das Bild wieder.
Und wir haben das Wasser auch wieder drin. Ich hatte Schaubühne erwähnt, ich hatte Schillertheater erwähnt. Sie waren am Theater am Turm in Frankfurt am Main. Sie waren in Stuttgart, da war die Brasch-Aufführung beispielsweise. Sie waren in Hamburg.
Ja.
Also Sie waren überall da, wo was los war, oder? Aber Sie sind zu viel rumgezogen. Also war das Planung, war das Zufall dieser Engagements? Oder war das eine Theaterfamilie, die sich überall so verteilte und wiederfand?
Ja, heute würde man das, glaube ich, anders machen. Ich würde es vielleicht auch anders machen. Es gab gewissermaßen die Lust, eine bestimmte Sache durchzuziehen, einen bestimmten Auftrag. Also zum einen wollte man selbstverständlich die Verhältnisse der Welt verbessern und zum anderen wollte man das mit Hilfe des Theaters und der Literatur. Und da gab es so bestimmte Kreise, bestimmte Gruppen, bestimmte Arbeitsgruppen, die sich um Regisseure gebildet haben. In meinem Fall war das Christoph Nehl. Und diese Truppen hatten es auch nicht leicht. Die Zeit war schließlich nicht unbedingt bereit. Und musste deshalb manchmal von Ort zu Ort ziehen, bis ich endlich lernte, ein bisschen mehr auf mich selbst aufzupassen und nicht nur auf die große Idee. Dafür ging noch ein bisschen Zeit.
Wenn Sie das so sagen, dann habe ich das Gefühl, das Theaterspielen war für Sie damals tatsächlich ein Statement. Oder war das vielleicht doch mehr Emotion oder war es das Erforschen von anderen Rollen?
Da kam alles zusammen. Ein Theaterspielen hat den großen Vorteil der Energie Abfuhr, des Energieauswurfs. Nirgendwo sonst kann man sich so ekstatisch einer Öffentlichkeit, die das möglicherweise gar nicht wissen will, aber dazu gezwungen werden kann, von einer Bühne herab, kann man sich so ekstatisch gebären und dann gleichzeitig, weil ich sagte alles zugleich, das auch der Literatur widmen, einer anderen, größeren Idee vielleicht, nicht nur sich selbst. Es klingt natürlich viel positiver, es ist ja sowieso immer alles geschönt im Nachhinein.
Im Nachhinein, ja.
Wir wollen ja auch nur das Beste hören. Und getan haben.
Auch Sie dürfen auch andere Sachen hier sagen.
Und auch in Zukunft tun.
Ja, in Zukunft tun sicherlich, aber Sie dürfen sich auch an schlechte Dinge erinnern. Also, weil ich kann mir schon
vorstellen. Dann nimmt diese Sendung kein Ende.
Okay.
Ja. Aber das ist auch gar nicht nötig, weil Tempi Passati.
Sie haben es eben schon, glaube ich,
das Wichtigste ist, Sie sagen es ja selber. Sie wollten es jetzt sagen, ich nehme Ihnen das Wort aus dem Mund. Das Wichtigste ist, durchgehalten zu haben, zu überleben. Und zwar auf einigermaßen, ja, auf einem gewissen Level.
Ich wollte jetzt Musik von Ihnen spielen, weil das ist nämlich ein Feld, auf dem Sie sich eben nicht nur als Hörer tummeln, sondern auch tatsächlich selber aktiv sind.
Energie.
Zum Klausner mit Ihrer Band hören wir jetzt.
Ich hab noch einen Koffer für Berlin. Die Bibel und den Koran, die liegen da drin. Wir schreiben das um ganz flott. Es gibt nicht mehr nur einen Gott. Komm, greif dir den Koffer und lass uns in der Welt rumziehen.
Klausner und Band zum Klausner mit dem Koffer für Berlin oder in Berlin? Wie heißt der Titel jetzt? Je nach Bedarf. Und ich habe rausgehört, Hildegard Knef natürlich und?
Udo Lindenberg. Das ist eine Textfassung auch von Udo Lindenberg, die er nicht verwenden wollte. Und da ich ihn so ein bisschen kenne, habe ich gesagt, das ist ein Welthit. Das musst du, meinst du? Ich sage, ja, entschuldige mal. Und da er das aber nicht so für sich haben wollte, habe ich es genommen.
Ja. Es kommt viel drin vor, es kommt aber auch wieder Berlin vor. Also eine bestimmte Liebe zu Berlin, ist die immer noch erhalten? Ich meine, diesem Lied entnehme ich das, obwohl Sie ja seit Jahrzehnten jetzt schon in Hamburg leben?
Richtig, das hat der Hamburger aber nicht zur Kenntnis genommen, weil man da nicht nur Jahrzehnte erstmal sich integrieren muss.
Da muss man einen Stamm bauen.
Das muss über Jahrhunderte gehen. Mhm. Ja. Hm? Macht nichts, wenn man nur vergnügt ist. Und mit Berlin ist es natürlich ein stetes Auf und Ab, aber das ist ja gerade das Interessante, das ewige Kopfschütteln über Berlin genauso gut wie das Verträumtsein in Berlin.
Sie haben es jetzt immer mal wieder erwähnt, das Segeln. Da würde ich eigentlich gerne noch mal jetzt drauf kommen. Welche Bedeutung hat das in Ihrem Leben?
Ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, wenn ich nicht hätte befürchten müssen, dass Sie mich es doch fragen.
Dann Sie wollten nicht darüber sprechen, Sie schreiben ja sogar drüber.
Ja, aber das ist ja ein bisschen obskur. Also für mich ist das toll. Aber die Leute, der normale Bewohner des Planeten weiß ja gar nicht, dass es so viel Wasser gibt. Das weiß er ja, der denkt, er steht auf dem Land und das war's. Aber nein, weit gefehlt. Ich sage immer, meine Erdung ist das Wasser. Denn dort wird man befördert auf natürlichste Weise und fängt an zu meditieren und denkt nach und sieht. Und sieht, was es außerhalb der Zivilisation, denn das ist der eigentlich auch beängstigend machende ein bisschen Effekt. Man ist sofort raus aus kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das ist sehr zweischneidig auch. Man kann damit seine Zeit verschwenden auch, ähnlich wie bei der Sexualität. Man muss lernen, damit umzugehen, sich das einzuteilen.
Das heißt, dieses Rauswollen auch, also ins andere Element wollen, aus dem Alltag rauswollen.
Genau, das hat natürlich etwas von einer Flucht. Aber was für eine herrliche Flucht. Es ist eigentlich ein Handwerk und es ist aber zugleich die große kulturelle Leistung Einzelner in der Menschheitsgeschichte, sich mit Schiffen wegzutrauen von der Küste und zu schauen, was hinterm Horizont ist. Was ist da? Kann da was sein? Und nicht zu wissen, ob man irgendwo ankommt, das ist schon erstaunlich. Magellan hat eine Leistung verbracht vor 500 Jahren, die ist kaum hoch genug einzuschätzen.
Sie haben es ja eben von sich eigentlich auch so beschrieben, dieses sich Aussetzen des anderen Elementes. Ich habe den Eindruck, dass Sie in Ihrem Leben eigentlich sich insgesamt häufig neuen Dingen ausgesetzt haben. Und also Elementen jetzt nicht im Sinne von Wasser und Luft, aber doch immer wieder Neuem ausgesetzt haben. Warum ist das trotzdem etwas, wo Sie sagen, das Wasser, das erdet mich, aber ich brauche es auch als Flucht?
Sie legen den Finger auf die Wunde. Jetzt muss ich natürlich, das kann ich gar nicht beantworten. Da muss ich erst stundenlang über die Frage meditieren. Das kann ich nicht beantworten. Natürlich, der Fluchtgedanke ist nun nicht so wahnsinnig im Vordergrund. Aber wen ich auch kenne aus meinem Beruf, und das sind nicht wenige, auch in der Historie, die dieser Leidenschaft gefrönt haben, bis hin zu John F. Kennedy und Einstein, von Humphrey Bogart ganz zu schweigen. Alle diese Leute haben immer empfunden, das ist ein Relaunch, ein Neustart, ein Reboot. Also es ist irgendwie eine Art von Erfrischung. Mhm. Als Jungbrunnen könnte man es vielleicht auch bezeichnen. Aber das sind alles Feuilletonismen. Das ist alles Verdacht. Das ist alles nicht fassbar. Man muss es mal gemacht haben, dann kommt man nicht mehr weg.
Sie haben gesagt am Anfang, Sie wollten gar nicht drüber sprechen, haben Sie jedenfalls behauptet. Ja. Dann habe ich gesagt, Sie haben aber doch drüber geschrieben. Sie haben in Ihrem Roman vor dem Anfang, das ist ein Roman, ein fiktiver Roman, wo Sie ihrem Vater nachspüren. Und da spielt das Wasser, das Segeln eine sehr große Rolle.
Unter anderem.
Diese Auseinandersetzung mit Ihrem Vater, was wollten Sie da aufarbeiten? Oder ist aufarbeiten vielleicht gar nicht das richtige Wort?
Das ist das falsche Wort. Also das würde zu weit führen. Das ist eigentlich auch nicht mein Vater, der da die Hauptfigur spiegelt. Sie haben ja selber gesagt, man
darf
soll
nicht übereinlegen,
in Romanen immer dieses ganze Vorleben des Autors suchen. Natürlich sind da sehr viele Züge von mir drin zum Beispiel. Das war eigentlich sogar ein Ausgangsgedanke, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, du wirst deinem Vater immer ähnlicher. Und dann festzustellen, du wirst ihm nicht immer ähnlicher, du bist es. Also dass die Generationen, dass zumindest Vater und Sohn, Mutter und Tochter eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt eine und dieselbe Person werden. Das war für mich neu. Das habe ich nicht gewusst, habe ich auch nicht gewollt, habe ich nicht angestrebt, ist offensichtlich eine Laune der Natur. Viele Frauen beklagen sich darüber, dass sie wie ihre Mütter werden. Sie sollten das lieber annehmen und sich überlegen, wie kann ich meiner Mutter verzeihen? Und wer hätte das gedacht, dass es mal so weit kommt? Und das Gleiche gilt für Männer. Und das fand ich einen interessanten Gedanken. Dadurch erschloss ich mir die Möglichkeit, etwas nachzuerleben, was ich selber gar nicht erlebt hatte, weil ich davon ausgehen konnte, es hat sich so abgespielt, wie es sich bei mir abgespielt hätte, mit leichten Differenzen. Und dann kommen natürlich noch fiktive andere Figuren dazu, die weder mit mir noch mit meinem Vater zu tun haben. Eine ganze Generation im Grunde ist da gespiegelt derer, die das überleben mussten. Mhm. Ja, es spielt ja am Kriegsende in Berlin.
Hat es Sie eigentlich Mut gekostet, zu schreiben? Wir hatten ja schon öfter über Mut gesprochen in dieser Stunde. Hat es Sie Mut gekostet, sich hinzusetzen und zu schreiben? Bisher haben Sie immer ganz anders gearbeitet.
Naja, Sie versuchen ja immer zu Recht den Finger in die Wunden zu legen, aber es ist weniger der Mut, der mir jeweils fehlt, als das Überwinden der Faulheit. Also bei dem vielen, was ich mache, glaubt immer keiner, dass ich eigentlich überhaupt nichts zu tun am liebsten mache.
Die haben im Bett liegen.
Aber auch das. Aber man muss sich tummeln. Und der Stachel sitzt im Fleisch. Und deshalb ist es nicht so sehr der Mut. Es ist mehr so, sich den kleinen Tritt zu sich selbst ein bisschen.
Na, vor allem ist das Schreiben ja etwas, was Sie ganz alleine machen. Da sitzen Sie ja alleine mit sich am Schreibtisch und ansonsten haben Sie ja eine Arbeit, wo Sie immer in Gruppen.
Ja, stimmt. Aber das war eigentlich noch ein ganz angenehmer Aspekt. Ich bin ja ein Eremit, ein Klausner. Und das kommt mir sehr entgegen. Ich bin gern allein auch. Das kann ich ganz gut. Und ich liebe die Literatur, ich liebe die Sprache. Ich bin eigentlich wie geschaffen für so eine Tätigkeit. Aber, naja, und jetzt gebe ich es zu, alles, was ich gesagt habe, war nur um den heißen Brei herumreden. Sie hatten recht, es ist eine Mutfrage.
Wir haben über Segeln gesprochen, wir haben über Schreiben gesprochen, über Schauspielen, über die Sprache gesprochen. Ein kleiner Anlass für dieses Gespräch ist der in wenigen Tagen erfolgende 70. Geburtstag,
den
Sie feiern werden. Hm? Was ist das für ein Gefühl diesem Alter gegenüber? Haben Sie da irgendein Gefühl?
Also wenn Sie mich das mit 40 gefragt hätten, hätte ich auch keine richtige Antwort gehabt.
Und mit 70 immer noch nicht? Wie stehen Sie dem Älterwerden gegenüber?
Bedenkenlos, würde ich mal sagen. Nicht gedankenlos, aber bedenkenlos. Und solange man keinen Schnupfen hat, so wie ich jetzt, ist die Welt doch perfekt. Ich meine, es tut mir leid, dass ich hier... Und dann kriege ich so eine Wut, ja. Ich weiß nicht, wer das kennt von Ihnen und den Hörern, dass wenn man nicht so richtig gesund wird, dann fange ich an, die Tassen zu zerschlagen und Türen zu... Dann werde ich so sauer auf meinen Körper, dass das mich manchmal schon gesund gemacht hat.
Das ist ja wahrscheinlich eine Sache mit dem Sauerwerden auf dem Körper, die vielleicht in den nächsten Jahren dann noch eine größere Rolle spielen wird.
Genau, aber gleichzeitig stärkt es die Kräfte.
Ich wünsche gute Genesung und natürlich eine gute Zeit.
Es tut mir leid für diese unseriösen Antworten, aber sie sind alle ernst gemeint, obwohl es nicht so klingt.
So nehmen wir sie auch. Ja. Burkhard Klausner, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.